Click and Rush, Episode Nummer 3 in der Staffel Nummer 2. Ich bin @UliHebel.
Ich bin @JoachimHebel.
Er auf Instagram und Twitter, ich nur auf Twitter. Der Spieltag Nummer 2 in der Premier League ist in den Geschichtsbüchern, genauso wie Runde Nummer 2 im EFL Cup. Auch da gab es ja gewisse Entscheidungen. Bevor wir loslegen mit der ganzen Geschichte, wie immer fast schon unser Aufruf, oder ziehen wir es mal andersrum auf, nämlich die ganze Geschichte wird präsentiert von denjenigen, die uns unterstützen über patreon.com/clickandrush. Sind schon einige Daueraufträge eingegangen. Vielen Dank dafür. Das sei auch nochmal gesagt, solltet ihr euch nicht über Patreon zum Beispiel erkenntlich zeigen wollen, weil ihr sagt, weiß ich nicht, ich will mich nicht anmelden, ich möchte meine Daten nicht weggeben, welche Gründe es auch immer da geben mag, dann finden wir sicherlich auch andere Lösungen, also beispielsweise über einfach einen normalen Dauerauftrag auf unsere Konten oder aber einfach nur über PayPal. Sollte das der Fall sein, dann bitte uns anschreiben. Ansonsten solltet ihr gerne auf patreon.com Click and Rush gehen. Da seht ihr alles Weitere. Auch das sage ich gerne nochmal. Die Inhalte bleiben vorderhalb der Bezahlschranke. Das ist keine Frage. Aber nichtsdestotrotz, es gibt gewisse Dinge, die wir zu bezahlen haben. Also beispielsweise den Upload-Dienst, den wir bestücken müssen, damit einfach wir alle verschiedenen Ausspieler bedienen können. Dann gibt es gewisse Dinge, wir haben neue Logos gemacht, es sollte noch ein paar andere Dinge geben in Zukunft, die müssen auch in irgendeiner Weise wenigstens per Aufwandsbeschädigung in Anführungszeichen bezahlt werden und dass wir einfach uns die Zeit nehmen können in arbeitsreichen Wochen, die es einfach in dieser Zeit sind. Auch dafür wäre es gut und wichtig und vor allen Dingen wissen wir das sehr zu schätzen und auch das haben wir immer wieder gesagt. Ich habe den einzelnen Patronen schon auch geschrieben. Logischerweise genießt ihr auch ein Vorrecht, wenn es darum geht, Fragen beantwortet zu haben, Diskussionen mit uns einzugehen, etc. etc., was auch immer wir da in Zukunft dann gemeinsam auflegen werden. Also nochmal der Hinweis, patreon.com/clickandrush. Da findet ihr uns und schon mal im Vorfeld danke, bevor es jetzt dann wirklich losgeht.
Ja, vor allem dann, wir müssen ja auch unsere fetten CEO-Gehälter bezahlen. Durch das, dass wir jetzt wieder alleine sind, quasi sind wir jetzt, kann man schon so sagen, eigentlich CEOs, oder dürften wir uns eigentlich so nennen? Theoretisch könnte ich jetzt sagen, ich bin fetter CEO von einer fetten Firma, von einem Podcast, der von zwei Leuten gemacht wird. Eigentlich sind wir fette CEOs. Ich finde es geil. Auf jeden Fall. Das will ich bei Twitter auf jeden Fall so angeben bald und bei Instagram auch. Weil das machen ja alle jetzt. CEOs sind im Kommen. Wir brauchen viel mehr CEOs von viel kleineren Firmen.
Tja, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich eine seriöse Überleitung hinbekommen soll auf diverse Transfers. Logischerweise ist ein bisschen was passiert. Ich hoffe, dass wir alle tatsächlich mit dabei haben. Fangen wir vielleicht an, einfach mit dem Team, das am meisten bewegt hat und vielleicht sogar auch noch zukünftig am meisten bewegt. Tottenham Hotspur hat zweimal zu später Stunde am Wochenende Transfers bekannt gegeben. Zum einen Gareth Bale, der sicherlich bekanntere, und Sergio Reguilón. Auf der anderen Seite, beide kommen in der Theorie zumindest von Real Madrid und sind ja schon Namen, will ich jetzt mal sagen.
Ja, absolut, auch da. Ich meine, das haben wir letzte Woche schon angesprochen. Mourinho möchte jetzt gewinnen. Also es geht da nicht um Projekte oder um irgendwas aufzubauen oder um irgendwie die Zukunft des Vereins einzuleiten, sondern es geht um jetzt. Und ich glaube, das hat er getan mit Reguilón. Er wollte unbedingt einen Linksverteidiger haben. Dort eigentlich, glaube ich, ist so das Hauptziel, dass er dort mehr Möglichkeiten hat. Das hat er immer gesagt. Er will eigentlich doppelt besetzt sein. Das hat er auf vielen Positionen nicht gesehen. Gerade auf der Linksverteidigerposition war das überhaupt nicht der Fall. Da musste er was tun. Dasselbe gilt zum Beispiel natürlich auch für Gareth Bale. Er braucht eine Offensive jemanden und ich glaube, also die Qualität und die Namen und die Liga, in der sie gespielt haben, ja, also das Level, nennen wir es mal so, das spricht ja für die beiden. Also ich glaube, dass Mourinho dort zwei sehr, sehr gute Spieler bekommen hat, die ihm genau weiterhelfen, die ihn jetzt gewinnen lassen oder zumindest jetzt den Kader verbessern. Und ich glaube, alles andere ist ihm erstig mal egal.
Ja, also man muss, glaube ich, auch beide nochmal anders einordnen. Also Reguilón, Europa-League-Sieger geworden mit Sevilla, dort eine Riesensaison gespielt, auch in der La Liga. Ich habe ja des Öfteren mal auch mit La Liga zu tun, deshalb bin ich mit dem Schaffen der beiden im letzten Jahr ganz gut vertraut und habe ja auch Sevilla dann in der Europa-League im Finale gemacht. Reguilón hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, hat sich toll entwickelt, hat vor allen Dingen nach vorne in natürlich auch in einem System, das genau dafür gemacht ist, bei Sevilla wirklich gut gearbeitet, ist sowohl nach vorne gefährlich, ist defensiv noch gewisse Anfälligkeiten hat er, glaube ich, aber alles in allem ein sehr intelligenter Fußballspieler, einer, der schon früh gelernt hat zu gewinnen, auch eben bei Real Madrid, von denen er halt ausgeliehen war, wo ich schon denke, dass der erstmal die Nase vorne haben sollte auf der Linksverteidigerposition. Das war ja bei den Spurs auch immer eine erstmal im Grunde nur besetzte, mit meistens Ben Davis. Ja, wir wissen natürlich alle, was er uns gibt, wir wissen aber halt auch, was er uns nicht gibt, und Reguilón sollte diesbezüglich schon eine leichte Steigerung sein auf der Position. Also ich gehe schon davon aus, dass der direkter Stammspieler werden kann. Bei Gareth Bale bin ich tatsächlich gespannt. Das vermag man schwer zu sagen. Erstens gibt es immer noch das Gerücht, dass er verletzt sein soll, bei Verpflichtung erstmal 4 Wochen raus sein soll. Und die Leute von euch, die jetzt Gareth Bale nicht mehr auf dem Schirm hatten, das ist nicht mehr derselbe Spieler, der er vor 2 oder 3 Jahren war. Die ganz große Dynamik ist es nicht mehr. Mag auch daran liegen, dass das natürlich Spielpraxis gefehlt hat und er logischerweise auch nicht am Stück sich hat zeigen können, öfter mal Verletzungsprobleme hatte. Alter ist natürlich auch immer ein Punkt, der ist jetzt 31 inzwischen. Aber wenn ich jetzt sage, weniger Dynamik bei Gareth Bale, dann ist das natürlich immer noch auf einem Niveau, die wahnsinnig hoch sind. Und das sei auch gesagt, bei Real, wenn er gespielt hat, habt ihr sicherlich mitbekommen, gar kein so einfacher Charakter, aber wenn er gespielt hat bei Real, dann hat er eigentlich immer angeboten. Und das war dann schon auch so, dass bei Real Madrid spielen manchmal ich den Gedanken hatte, warum bringst du jetzt nicht Gareth Bale? Weil Dynamik her oder hin, die ist immer noch auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Schusskraft und auch Antizipation, die er sich angeeignet hat in den letzten Jahren, ist ja da. Also an sich müsste man schon sagen, der wird die Offensive bereichern.
Ja, absolut. Ich meine, genau das war ja das Ziel. Also Tottenham war, / ist es hier aktuell, wenn er noch nicht spielt, eher dünn besetzt, was das betrifft, in der Offensive. Genau, da muss eben was getan werden. Der kann alle Positionen spielen. Im Grunde genommen könntest du ihn rein theoretisch ja auch als Linksverteidiger spielen. Du könntest zum Beispiel mit ihm dann auch 3-5-2 spielen, ihn als diesen linken Außenverteidiger nehmen, der mal ein bisschen die Linie raufgeht. Also du hast taktisch einfach ganz andere Möglichkeiten mit ihm. Ich sehe auch keinen Grund, warum er nicht mal zum Beispiel vorne in der Spitze mitspielen soll, weil den Abschuss hat er, den Schuss hat er, die Technik hat er eigentlich auch dazu, die Athletik, die Physis, also ist eigentlich alles da. Also ich glaube, dass da eine Menge machbar ist unter Mourinho. Ob das dann jetzt irgendwie finanziell so groß sinnvoll ist, das ist dann eine andere Diskussion, weil ich meine, man zahlt ja, glaube ich, für dieses halbe Jahr trotzdem, ich weiß nicht, wie viel es ist an Leihgebühr, da habe ich aber schon irgendwas mit Gehalt dann auch schon von 20 Millionen gelesen oder sowas. Also das ist dann eine andere Diskussion bei einem Verein, der momentan eh klamm ist, aber ich glaube einfach, die haben momentan einfach keine andere Möglichkeit. Wenn du einen Mann wie ihn bekommen kannst, dann musst du es tun, und dann ist, glaube ich, eigentlich alles erklärt. Also ich finde das sehr, sehr gut, und dann, glaube ich, kommen wir zum nächsten Punkt. Wenn dann aber du im Ausgleich dafür Dele Alli ziehen lässt, leihweise, was man jetzt so liest zum Paris Saint-Germain, wenn das wirklich passieren sollte, bin ich raus, ehrlich gesagt, weil das ist etwas, was ich dann nicht verstehe. Also das kann ich dann nicht verstehen. Du leihst dir 2 Spieler aus, du hast jemanden, du bist klamm, ja, dann kommt jemand und sagt, ich hätte ganz gern einen deiner Aushängeschilder, und dann sagst du, ja, den verleihen wir euch. Was? Also wenn die mit 70 Millionen kommen, sage ich, komm, machen wir, weil dann können wir für die 70 Millionen 2 andere holen oder 3 andere holen, keine Ahnung was. Aber das ist dann das Problem, was ich damit habe, weil das macht dann so eine eigentlich jetzt gute Transferperiode. Ich finde, Doherty ist ein super, super Transfer gewesen, weil er genau das eben bringt, was du wolltest. Ich finde, dass Heubier ein super Transfer ist, weil er genau das bringt, was du wolltest. Du hast mit Bale jemanden geholt, du hast mit Reguilón jemanden geholt. Das ist für mich Note 2 plus, 1 minus, wie auch immer, vielleicht sogar 1. Und dann lässt du aber Dele Alli ziehen. Dann finde ich, dann ist die diese schönen 9, die du aufgestellt hast, werden umgekegelt. Das ist irgendwie nicht mein, also ich verstehe es nicht.
Es gibt halt, also Dele Alli war jetzt 2-mal nicht im Kader in Folge, und logischerweise nach dem Premier League Spiel ist Mourinho gefragt worden, und er hat das dann mit fehlenden Plätzen in der Offensive erzählt, was ja total sinnvoll ist. Also logischerweise, du kannst nicht alle spielen lassen, du kannst auch, die Bank musst du halbwegs ausbalanciert bestücken. Entsprechend kannst du nicht nur Offensive mit draufnehmen, von denen du im Moment gesunde Spieler hast, die auch schon zum gewissen Teil dir andere Dinge anbieten. Also hat jetzt Dele Alli erwischt, also das ist die offizielle Version. Wir alle wissen natürlich, da hat's was anderes. Also jemanden wie Dele Alli, das ist der einzigartigste Spieler im Kader wahrscheinlich, den würdest du immer mitnehmen, weil es gibt immer ein Szenario in jedem Spiel, in dem du ihn brauchen kannst. Insbesondere, was ja passiert ist, nach Rückstand beispielsweise. Also das ist, da würde ich ihn immer gerne im Kader haben. Schließt für mich, oder lässt für mich darauf schließen, dass das ist eine persönliche Geschichte. Also wir haben ja das mitbekommen bei All or Nothing, dass er ihn als Lazy Trainer bezeichnet hat, also ein bisschen nachlässiger Trainierer, fauler im Training. Und ich gehe davon aus, dass davon mehr zu sehen war oder zumindest mehr zu sehen war, was Mourinho nicht gefallen hat und der ihn deshalb abladen will. Und vermutlich gibt es keinen Markt für jemanden wie Ali in diesem Sommer, um richtig Geld zu verdienen. Also gehe ich davon aus, dass es eine Art Gamble ist, dass man sagt, okay, wenn der bei Paris Saint-Germain, das ist jetzt der Name, der genannt wird, mag auch, weiß nicht, jeder andere Verein sein, wenn der dort wieder performt, was er ja in Wahrheit nicht mehr getan hat, minus dieser einen Spanne ganz zu Beginn Mourinhos, die mir auch All or Nothing nochmal so richtig klar gemacht hat, aber ansonsten muss man ehrlich sagen, er hat nicht mehr so performt wie in den ersten Jahren, es sah selbstzufriedener aus und ich gehe davon aus, dass man einfach hofft, okay, wenn der das tut, dann kriegen wir halt diese 70 Millionen oder vielleicht sogar mehr für ihn rein, weil die Altersstruktur ließ ja immer noch ein Riesenangebot für den zu.
Ja, mag sein. Trotzdem, also wie du es eben gerade gesagt hast, also du hast nicht viel Möglichkeiten, Spieler zu holen, weil du finanziell einfach reguliert bist. Du weißt ganz genau, okay, wir können nicht so viel machen. Und dann wäre es meine Aufgabe, ehrlich gesagt, als Trainer zu sagen, aus dem hole ich alles raus. Klar, das wird er mit Sicherheit versucht haben. Also ich glaube, so gut kenne ich Mourinho, aber trotzdem ist es halt sehr auffällig, egal wo er ankommt, einen Kreativling erwischt es irgendwie immer, hat man das Gefühl. Also es ist immer einer dabei, an dem er eben sich abarbeitet. Und sagt, das war's. Also, ich meine, ob es jetzt Kevin De Bruyne in erster Linie war, aber ich meine, das ist ja zum Beispiel ein Typ, den dann plötzlich irgendwann rausgenommen hat und gesagt, okay, du warst das jetzt, ciao. Und also, ich weiß nicht, ob ich nicht versuchen würde, Dele Alli mit zu packen und dem zu sagen, hey, Junge, schau mal. Und ich glaube, dass das dem Verein gut tun würde. Aber okay, so wie es aussieht, man hat ja so ein bisschen Erfahrung mittlerweile, wie man Medien liest und so. Ich glaube, das wird so kommen. Also, das wird so kommen.
Nicht nur da, also es geht weiter, denke ich. Die Liste, von der man jetzt auch schon liest und bei einigen kann ich es ganz gut verstehen, bei anderen weniger gut. Aber für mich geht es in die gleiche Kerbe, die du gesagt hast. Er will gewinnen und ich denke, er hat Störenfriede identifiziert und da zählt einmal Dele Alli dazu. Und das sei
Störenfriede würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube nicht, dass der jetzt als Charakter so schwierig, ich glaube eher, dass er...
Nee, für den Erfolg.
Einfach, genau.
Also, ja, genau. Dass es Leute gibt, die dir eventuell, also klar, du hast ja nicht unendlich Budget, ansonsten würdest du den sicherlich auch behalten und sagen, komm, egal. Was ich schon glaube, ist, dass Dele Alli eine, das sieht man ja auch in der Dokumentation, dass er eine Gruppe von Spielern um sich hat, die wirklich ihn gut finden, weil er auch ein charismatischer Typ ist. Und wenn du ihn im Kader hast, er spielt aber nicht, und da gibt's ja diese Szene, wo Eric Dier ist es, ihn sich dann auch zur Brust nimmt und sagt, dann sag's doch. Du schimpfst permanent auf jemanden, ohne ihn zu nennen. Sag's doch. Du meinst mich? Sag's doch. Und er sagt's nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass mit diversen, also ich will jetzt nicht alles gemein machen, nicht falsch verstehen, aber es gab in den letzten Monaten und Jahren mehrere Verstöße Allis, wo man gesagt hat, das scheint ein schwieriger Typ zu sein. Nicht, dass du dir jetzt mit Bale hier auch einen schwierigen Typen reingeholt hast, aber scheint ein schwieriger Typ zu sein und jemand wie Mourinho zum aktuellen Stand scheint aufzugeben, weil er halt sagt, ich möchte jetzt gewinnen oder gewinnen ist ja vielleicht auch falsch, aber erfolgreich sein und dann werden wir dieses Gehalt los. Das ist sicherlich auch schon vorher mit einberechnet worden, um Bale dann zu finanzieren. Und da gibt es eben noch weitere. Also Ndombele soll auf der Abschlussliste stehen. Auch da haben wir letzte Woche schon mal drüber geredet.
Der wieder gespielt hat.
Puh, scheint ein schwieriger Typ zu sein.
Tor vorbereitet hat, also quasi eingeleitet hat.
Und dann sollen noch Leute wie, was ich noch viel schlimmer fände, nach einer Saison, die noch dazu von Verletzungen durchzecht war, wenn du jetzt Ryan Sessegnon schon aufgeben würdest, das wäre fatal aus meiner Sicht. Und das muss man dann auch mal sagen, es wird ein Leben nach Mourinho geben. Und egal wie lang das noch dauert, diese Amtszeit Mourinho, sie wird nicht Ryan Sessegnon in seiner Prime überdauern. Entsprechend würde ich mir große Gedanken machen, als Tottenham jetzt zu sagen, okay, klar, du musst deinem Trainer auf eine Weise vertrauen, aber das ist ja der Grund, warum wir bei Manchester United immer einen Director of Football fordern. Da sollte jemand drüber sein, der sagt, Nee. Ja, kann sein, dass du das cool findest, aber nein, ich muss jetzt im Sinne des Clubs handeln und du täuschst dich hier. Und ich glaube, das passiert, dieses Regularium gibt es gerade nicht.
Also, ja, weiß ich nicht. Was diese Spiele allgemein haben, glaube ich, so was man sieht, da kann man es, glaube ich, auch dann irgendwann mal bewenden lassen, weil sonst wird es jetzt ewig Tottenham, aber diese Spiele sind halt alle eher so, erstens natürlich Kreativlinge und die sind halt auch jetzt nicht unbedingt die bissigsten Typen so auf dem Feld und auch im Training. Ich glaube, und damit kommt Mourinho einfach überhaupt nicht klar und dann sieht er, glaube ich, einfach nichts darin, was ihm was bringt und dann gibt er sie lieber ab. Aber das Problem ist halt bei sowas immer, wann machst du denn wirklich Geld mit Spielern, dass es dann in ihrer Hochzeit, wenn irgendeiner kommt und ein verrücktes Angebot abgibt, weil er dich überzeugen will, dass du ihn abgeben musst. Das sind ja auch nicht billig. Ich glaube, wenn du jetzt sagst, der ist auf dem Markt, dann glaube ich, kriegst du wahrscheinlich 20%, 30% Corona-bedingt, vielleicht sogar 50% weniger. Und dann, glaube ich, wird das eher unlustig und das ist einfach dann ein Investment in den Sand gesetzt. Und dazu Potenzial in den Sand gesetzt, weil woanders wird der funktionieren. Nur Mourinho, glaube ich, ist halt einer von ihm einfach, der halt ihn sieht und sagt, okay, der Berg, den ich brauche, der ist so groß, den jetzt zu bearbeiten, bei Elliot dasselbe. Das würde wahrscheinlich vielleicht ein halbes Jahr dauern, dreiviertel Jahr dauern, die Zeit hat er nicht. Dann nimmt er lieber quasi dann in Kauf, dass der weg ist, der Stunk weg ist und auch diese Baustelle weg ist, glaube ich. Und das ist, glaube ich, bei den meisten Spielern so in Dombele dasselbe, Sessegnon dasselbe. Also ich glaube, wenn du sagen wir mal so, steckt ihn bei Juli, ganz, ganz, wirklich ganz übertrieben, steckt ihn bei Julian Nagelsmann rein, der würde wahrscheinlich denken, geil, das sind meine Projekte, aus denen mache ich Weltklasse-Fußballer. Ja, ganz überspitzt. Diese Muße, glaube ich, hat Mourinho einfach nicht mehr.
Nee.
Oder momentan nicht.
Ich glaube auch. Ich glaube, wir können festhalten, trotz 5 erzielter Tore, die Offensive Tottenhams kann ganz schön was brauchen und da wird die Dynamik und auch die in puncto zumindest vorhandene Kreativität bei Bale nichts Schlechtes sein. Son, Bale, Kane und Ali beispielsweise hätte was, also würde mich sehr, sehr reizen. Dombele dahinter, kann man sich schon eine tolle Truppe, glaube ich, ausmalen. Insgesamt müssen wir jetzt mal abwarten, was passiert auf der Ausgangsseite, aber die Eingangsseite ist, glaube ich, soweit so okay bei Tottenham, trotz eben des vorhandenen finanziellen Lochs, glaube ich, kann man das als okay bezeichnen. Der Name Doughty ist schon mal gefallen, den haben sie auf der Rechtsverteidigerposition geholt, entsprechend wurde beim abgebenden Verein da etwas vakantiert, soll jetzt gestopft werden, schrägstrich ist schon gestopft worden, ein Wechsel von einem Namen, den weniger auf dem Schirm haben, der aber für Liverpool finanziell ganz interessant ist und für Wolverhampton ja ein bisschen den Kader verbreitet, heißt Kiana Hoover und ist ein junger Mann aus den Niederlanden, der sowohl Innenverteidiger, aber vor allen Dingen Rechtsverteidiger spielen kann, soll aber nicht der einzige sein, weil Nelson Semedo womöglich noch dazu kommen soll. Wen wundert's? Aus einem Land, das wir alle kennen.
Ja, witzigerweise ist das dritte Trikot ja schon dunkelrot geworden mit grün. Also das heißt, wir nähern uns da. Also es gibt ja diese vielen Länder, Klopp hat ja, glaube ich, gesagt, Vereine, die von Ländern geführt werden. Ich glaube, Wolverhampton wird langsam von Portugal übernommen, aber okay. Nee, aber insgesamt natürlich bei Wolverhampton, wir haben sie gesehen, am ersten Spieltag war es dann ein 3-4-3. Also er hat quasi mit zwei so Außenverteidigern gespielt, die eigentlich eher Mittelfeldspieler sind. Und das war dann Adama Traoré auf rechts. Er braucht auf rechts jemanden, weil Doherty nicht ersetzt worden ist. Und man muss ja schon sagen, sie haben aus Doherty also verhältnismäßig zu wenig Geld gemacht für das, was er geleistet hat, aber für das, was sie eingesetzt haben, der kam für, glaube ich, ein paar hunderttausend Euro irgendwann mal aus Irland vor Ewigkeiten. Dafür haben sie dann verhältnismäßig viel rausgeholt, ja. Und wenn du sagst, das ist ja ein Spieler, der kommt ja über Physis, das ist jetzt nicht das größte Megatalent oder so. Und ich glaube, dass du dementsprechend, wenn dann Semedo funktioniert, dich sogar noch weiterbringt. Ja, und wenn du den einigermaßen günstig bekommen kannst, warum denn nicht? Also die Idee ist vielleicht gar nicht so blöd, einen Arbeiter zu ersetzen mit jemandem, der Potenzial sogar noch hat, ist dann vielleicht sogar noch, wenn du es finanziell einigermaßen rechtfertigen kannst, okay. Diogo Jota, muss ich ehrlich sagen, verstehe ich nicht. Also warum, also klar, bei diesem Angebot musst du dann auch wieder überlegen, aber ich bin gespannt, wen sie da jetzt holen, weil da brauchen sie jemanden. Sie waren offensiv klamm, haben jetzt immerhin mit Fabio Silva jemanden geholt, aber der ist ja eigentlich reiner Mittelstürmer, also den sehe ich jetzt über die Außen nicht unbedingt. Dementsprechend brauchst du wieder so einen Spieler, der eigentlich über die Außen kommt. Wenn du jetzt, also Jota ist ja auch nicht der komplette Außenspieler, sondern eher so ein Hybrid oder eher so eine hängende Spitze. Ich glaube, dass sie jetzt einen richtigen Außen dafür holen werden müssen. Also einen richtigen, einfach einen der über die Flügel kommt und der das klar macht, weil sie, im Zentrum sind sie, glaube ich, mit Fabio Silva und mit Jiménez komplett gut besetzt. Also ich glaube, da brauchst du jetzt nichts mehr. Und dementsprechend wird es wahrscheinlich irgendjemand sein, der sich als reiner Flügel versteht, weil Jota dann im Dreiersturm auf links hat nicht gut funktioniert oder zumindest zu wenig gut funktioniert. Und gerade nach Februar überhaupt nicht mehr funktioniert. Da hat er irgendwie 3-4 Spiele, wo er richtig getroffen hat, danach gar nicht mehr. Da wird es dann auch nochmal Ersatz geben müssen, bin mir ziemlich sicher. Und dann sieht es auch wieder einigermaßen ordentlich aus. Ansonsten sind die Transfers eigentlich ganz gut gewesen von Wolverhampton, muss ich sagen.
Auch da könnte ja eventuell nochmal ein Deal im Raum stehen, zum Stand der Aufnahme, der im Übrigen auch noch vor den Monday Night Games ist. Nur dass er die jetzt nicht mit besprochen erwartet. Ist es so, dass Alex Oxlade-Chamberlain wohl auf der Wunschliste stehen soll? Das wäre dann wieder eher ein Hybrid, einer, der mir auch in der Mitte besser gefallen hat. Aber hochspannendes Projekt natürlich bei einer Mannschaft wie Wolverhampton. Rein stilistisch unheimlich passend, würde ich wahnsinnig gerne sehen. Weil eben aggressiv gegen den Ball und da ist, glaube ich, noch, da steckt noch eine Menge mehr Potenzial mit drin, als auch natürlich schnellkräftig und die kreativen Vorzüge haben wir, wenn er gesund war, hier und da auch mal erleben dürfen. Wäre interessant, bleibt aber komplett im Reich der Konjunktive. Wenn wir mal einmal ganz kurz zurück auf die beiden Rechtsverteidiger, auch Semedo, das mag man nach dem Bayern München Spiel vielleicht nicht mehr denken, aber der hat eine rundum positive Entwicklung hingelegt im letzten Jahr, insbesondere unter Kiki Setién, vermutlich der einzige, der unter Kiki Setién irgendwas entwickelt hat. Eigentlich ein guter Rechtsverteidiger, der an guten Tagen zu den Besten der Welt gehört. Und Rechtsverteidiger gibt es jetzt für Wolverhampton bezahlbare, nicht so richtig viele. Auch da ist, glaube ich, die Marktposition entscheidend, weil Barcelona unbedingt Geld will, um gewisse Dinge zu finanzieren. Und wenn du den dann günstig kriegst und ich meine, wie die Beraterkonstellation zusammenhängt, ist sozusagen klar, dann würde ich das machen. Und dann hast du, und das ist ganz, ganz erstaunlich, was Wolverhampton gerade macht, nämlich in der Rechtsverteidigerposition plötzlich einen Jungen und einen Alten. Du hast Kiana Hoover, der den Vinagre-Part der ersten Jahre übernimmt, wirklich nur dann spielt, wenn er kann, langfristig bis 25 verpflichtet, hat bei Liverpool gezeigt, dass er was hat, ja, aber noch längst nicht als Stammspieler brauchbar für die Premier League. Das ist auch Nuno Espirito Santo völlig klar. Und dann eben den etwas erfahreneren, der viel spielen kann mit Semedo davor. Ähnliche Konstellation hast du schon gesagt, mit Fabio Silva dann im Sturm. Das ist eigentlich ganz cool. Also das ist die Art von Weiterentwicklung in kleinen Schritten, die ich mir wünschen würde. Und das, obwohl du jemanden wie mit Jota abgibst, der ja klar gut war, aber du hast ja schon gesagt, auch immer in Schüben funktioniert hat. Also und trotzdem würde ich den jetzt, können wir dann gleich zu Liverpool rüberspringen, dort als gute Verpflichtung einstufen. Man müsste vielleicht nochmal Preis-Leistung besprechen, aber der ist nicht als Stammspieler gedacht bei Liverpool. Aber die Lücke, die er zu füllen hat, da passt er für mich sehr gut. Und Klopp war immer auf der Suche nach dem Spieler da vorne drin, mit Minamino beispielsweise auch und diversen anderen Beispielen, wo er jemanden hat, der sowohl als auch spielen kann. Also entweder mal die volle Spitze gibt, mal hängend dahinter oder im Zweifel auch über die Außen kommen kann.
Ja, genau, das ist ja der Punkt. Also wenn du, das hat Uli Hoeneß ganz gut zusammengebracht. Ja, wenn du einen breiten Kader haben möchtest, dann brauchst du einen Geldscheißer. Das ist natürlich sehr plump und sehr populistisch und aber er hat natürlich nicht ganz unrecht. Wenn wir uns mal überlegen, Jürgen Klopp bräuchte einen Mittelstürmer und er bräuchte einen Außenstürmer. Das sind zwei Spieler. So mit Jota hat er einen, der beides kann. Und dementsprechend hast du eigentlich im Endeffekt zwei zum Preis von einem bekommen. Ich persönlich finde den Preis für Diogo Jota also weit zu viel, ehrlich gesagt. Wir sind ja fast an die 50 ran insgesamt, wenn man alles zusammenrechnet. Gut, man kann Huber dann abrechnen, theoretisch, aber das wurde ja nicht getan, sondern die Deals wurden unabhängig voneinander abgeschlossen. Ich persönlich finde es zu viel, ehrlich gesagt, weil was er im letzten halben Jahr gezeigt hat, das war quasi gar nichts. Er hat überhaupt nicht mehr gespielt unter Nuno Espirito Santo, der großer Fan von ihm ist, was sehr witzig ist. Und dementsprechend, ich finde es zu viel, ehrlich gesagt, das, was man für ihn bezahlt. Aber okay, natürlich in dem aktuellen Markt musst du es tun. Man weiß, du bist Liverpool, du hast Geld. Man weiß, dass die natürlich auch jemanden brauchen da vorne, also dann weißt du halt auch, so viele Spieler gibt es gar nicht, die da reinpassen in dieses System, weil es muss ja ein gewisser Typ sein und ich glaube, er passt dort rein. Ich finde es dafür zu viel. Und dann kann man natürlich dann wiederum die Schere schließen zu dem, was Jürgen Klopp ja auch dann in Richtung Chelsea abgefeuert hat. Also ich muss ehrlich sagen, wenn man auf Chelsea blickt, das glaube ich macht alles Sinn, was die getan haben. Wenn man dann aber, sagen wir mal so, die haben jetzt in der Woche, was waren es, 90 Millionen rausgehauen für Thiago und Jota zusammen. Also recht wenig Geld ist das jetzt auch nicht. Auch wenn es natürlich passt am Ende und es sind gute Verpflichtungen, beides. Aber also das ist jetzt auch nicht unbedingt die kleine Geldbörse.
Wir hatten ja Diskussionen in sozialen Netzwerken. Im Übrigen, wir können gerne über alles diskutieren, aber die Form sollte gewahrt bleiben, irgendwie respektlos von der Seite anfahren, da bin ich raus. Wir hatten die Diskussionen darüber und das sei an der Stelle auch nochmal gesagt, das habe ich aber mehrfach in Podcasts im letzten Jahr gesagt, möchte es aber nochmal in diese Diskussion auch mit reinschieben. Liverpool macht in Sachen Recruitment einen klasse Job. Wir haben immer wieder Michael Edwards als Sportdirektor hervorgehoben. Beispielsweise, du verkaufst Ryan Kent, der völlig ungebraucht ist in deinem Kader und finanzierst dadurch Takumi Minamino. Du machst dasselbe jetzt. Gibst einen wie Keanu Hoover ab, der, ja, keine Frage, ein großes Talent ist und so weiter, aber nur dann gespielt hat, wenn Klopp keinen Bock hatte, sprich im EFL Cup oder im FA Cup gespielt. Ansonsten kein Faktor auf deiner Rechts- oder Innenverteidigerposition. Ich gehe auch davon aus, dass sie nicht genügend gesehen haben, weil Nico Williams ihn jetzt inzwischen auch verdrängt hat, dass sie denken, dass Hoover in der Amtszeit Klopp, und das ist jetzt einfach nur mal maßgebend mit der Altersstruktur, genügend anbietet. Also gibst du den weg für gutes Geld und finanzierst quasi wieder quer, was du jetzt verpflichtest in Thiago. Nicht ganz, es wird jetzt nicht ganz ein Schuh draus, aber so roundabout. Absolut, riesengroß, das ist tolles Business. Es hat aber, es hängt überhaupt nicht damit zusammen und das bleibt unser Punkt, dass die Ausgaben nicht trotzdem da sind. Und ja, du finanzierst das quer, das ist gut, aber wir haben bei Chelsea drüber gesprochen. Und dann
die machen das ja auch.
Die werden das auch tun, die haben es zumindest vor.
Vashajic ist verkauft worden zum Beispiel, von dem, der war ja nie Faktor zum Beispiel. Und plötzlich ist er weg und bringt Geld.
An einem Punkt in dieser Diskussion, der ist mir auch finanziell ganz, ganz wichtig. Wir reden jetzt hier nur über Ablösesummen, das ist ja völlig falsch. Weil jemand wie Pašalić oder wie, ist ja völlig wurscht, wir können Emerson mit hernehmen, Zappa Costa, den sie jetzt losgeworden sind, nach Genua beispielsweise, müssen wir gar nicht heute besprechen. Es war kein Faktor, wird auch keiner mehr sein. Der hat auf der Gehaltsseite sehr, sehr, sehr viel mehr stehen, als das Keanu Hoover hat. Und das will ich einfach an der Stelle nicht vergessen. Und nochmal, und dann will ich, also nur um uns diesen kleinen Ausflug zu leisten, weil es den einen oder anderen aufgebracht hat da draußen,
Liverpool-Fan.
Wohlgemerkt Liverpool-Fan, klar. was auch okay ist im Übrigen, also ja, völlig in Ordnung, das so zu sehen. Und wir müssen auch nicht immer recht haben, keine Frage. Und ich habe die Punkte auch zum Teil verstanden, nur das war halt nicht der unsere. Und wir haben es entsprechend auch gar nicht widersprochen gegen das, was da gesagt worden ist. Will ich nur eben nochmal darauf hinaus, Chelsea hat halt in den letzten Jahren einiges im Kader verwahrlost. Und irgendwann musst du halt wieder beginnen, wenn du wieder ran möchtest. Logisch. Und das ist jetzt einfach, das ist genau der Punkt. Das ist die sinnvollste Zeit, um jetzt junges Talent für dich anzuhäufen. Auch da haben wir ja schon mehrfach gesagt, das ist alles auf eine erste Weise gut, aber alles erstmal mittelfristig gedacht. Weil, dass Chelsea diese Saison Meister wird, das können wir vergessen und vermutlich auch übernächste Saison. Jetzt ist die Frage, ob Lampard Zeit kriegt und so weiter, ist nicht unser heutiges Thema, sondern irgendwann mal an einer anderen Zeit und wenn es so weitergeht, wahrscheinlich schneller als uns allen lieb ist. Aber nochmal, das, worauf ich hinaus möchte, ist, Liverpool macht gutes Business, sie geben aber trotzdem Geld aus, nicht mehr und nicht weniger. Und das müssen sie auch und alles andere wäre in der aktuellen Phase komplett fahrlässig. Deshalb bin ich auch froh, dass sie nicht nur den Kader versuchen zu verbreitern mit Jota, und ihm einfach neue Impulse geben, sondern eben auch das vielleicht fehlende Puzzleteil mit dazugefügt haben. Und da geht unsere Transferrutsche weiter, nämlich Thiago verpflichtet haben für, ich glaube, einen Preis, den musst du sofort abhaken und doppelt Ja sagen und dreifach, wenn soweit es geht, weil einfach genau das, was du brauchst.
Ja, absolut, das haben wir ja damals schon gesagt. Ich wurde ja letztens von einem Kollegen gefragt, eben, was ich davon halte und nur noch ein Jahr Vertrag und 30 Millionen. Meine Antwort war sofort, das musst du machen. Also egal was passiert, das musst du machen, weil diese 30 Millionen, also wir haben ja gesagt, Christian Eriksen, der ist ein überdurchschnittlicher Fußballer und ein sehr guter Fußballer, aber er ist nicht Top 25 wie Thiago, das vielleicht ist Top 50 vielleicht der Welt, wie Thiago das ist. Und so einen Spieler zu bekommen für 30 Millionen, damit dann auch sicher zu wissen, dass du ihn bekommst, dass nicht ein anderer noch reingrätscht, dass nicht ein anderer ablösefrei holt, dass nicht vielleicht auch der FC Bayern verlängert, dass du ihn jetzt noch hast in einem Alter, wo du ihn brauchen kannst und einbauen kannst. Also ist ein absoluter No-Brainer. Da gehe ich sofort mit. Er hat ja auch, haben Sie gesehen, irgendwie einen Rekord gebrochen für die meisten Pässe in 45 Minuten, meisten Pässe, bla 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 bla. Das würde ich jetzt mal rausrechnen, weil ich meine, Chelsea war dort in einer Situation, in der sie jetzt auch nie mehr groß offensiv sein konnten. Kam ja dann erst danach wieder so ein bisschen, also jetzt sage ich auch schon so ein bisschen, Alter, ich krieg die Krise. Ich glaube, dass Thiago eine absolute Weiterentwicklung ist. Genauso einen brauchst du. Wenn Rooney sagt, ja, wenn er kommt, ist es vorbei. Ich glaube, dass das auch so ist. Das ist jemand, der dieses, also ich habe immer gesagt, dieses Mittelfeld war nett, aber war nicht Weltklasse. Es war überdurchschnittlich, aber es war nicht Weltklasse. Ich habe dort keinen Spieler gesehen, wo ich sagen würde, das ist so auf seiner Position das Nonplusultra. Ich glaube, Thiago kann das sein. Also so ein Typ wie er, den findest du im Weltfußball kein zweites Mal mehr momentan. Jemand, der diese Kreativität hat, der diese Ballsicherheit hat, diese Passsicherheit hat, der diese Übersicht hat, der diese Technik hat. Das ist ein geborener Fußballer einfach. Das muss man einfach so deutlich sagen. Und wenn du dann eben um ihn welche stellst, die dann auch im Pressing dann einfach seinen Part übernehmen, den er nicht unbedingt so mitbringt, dann herzlichen Glückwunsch.
Einspruch finde ich nicht. Finde ich gar nicht. Also das ist eine Fehlannahme von Leuten, die offenbar nicht viel Bundesliga geguckt haben, was du auch gar nicht kannst, aber hat sich bedeutend verbessert.
Das ja, Aggressivität das ja, aber in der Premier League bin ich mir nicht sicher, ob er das kann.
Bin ich
mir nicht ganz sicher.
Habe ich überhaupt keine Bedenken.
Bin ich gespannt, ob er es kann. Aber im Grunde genommen ist auf jeden Fall also wenn du den bekommen kannst, egal wer du bist, den musst du sofort nehmen. Und deswegen, und ich sag das nochmal, den Satz, wenn Liverpool nichts verpflichtet hätte, hätte ich Bauchschmerzen gehabt. Das ist das, was der FC Bayern jetzt wieder tut. Zum Beispiel glauben, ja, wir haben ja was gewonnen, jetzt sind wir gut. Das ist eine absolute Fehlannahme, weil du in einem Kader was verändern musst, um eben allein schon mal Reibungen entstehen zu lassen, um eben den ein oder anderen Staubkorn aus dem Gehirn des ein oder anderen Spielers rauszupusten, der glaubt, er ist jetzt hier gesetzt und es passiert sowieso nichts. Sondern auch wenn du einen Rechtsverteidiger holst, theoretisch, ja, dann denkt sich der Linksverteidiger trotzdem, ah, okay, hier wird also jeder überprüft, verstehe. Ich glaube, dass das sehr, sehr gut ist für eine Mannschaft und dass du natürlich also auf dem Niveau dich verbessert hast. Das ist, du hast einen Stammspieler verpflichtet, ja, für 30 Millionen. Das muss man deutlich sagen. Das ist jemand, der ist im Mittelfeld einer der Besten, wenn nicht sogar der Beste. Und dementsprechend, das ist super. Also absolut perfekt. Du hast mit Jota jemanden verpflichtet, der reinkommen kann auf mehreren Positionen, der dir helfen kann, der sogar mal spielen kann und nicht abstinkt. Ob er jetzt dann auf Mané-Niveau kommt oder auf Salah-Niveau kommt, das werden wir abwarten müssen, glaube ich jetzt nicht unbedingt, aber bei denen hat man es auch nicht geglaubt, dass die das mal bringen können. Also insofern, warum denn nicht? Also irgendwie gutes Business.
Mir würde auch eine Phase bei Jota reichen, so à la Shaqiri, ja. Die hat er durchaus auch mal drin in einem Jahr, wo man einfach 3-4 Monate gedacht hat, oh, schau mal. Und was Klopp einfach gezeigt hat, dass er Leuten immer noch weiter Motivation bringen kann und ihnen weiterhin gegen den Ball was beibringen kann. Also ich habe bei Thiago überhaupt gar keine Sorgen, dass der sich gut einfügen wird. Und das ist ja auch was immer wieder verkannt wurde. Das ist ja auch ein Mann für gewisse Spiele und das verbreitet einfach nur dein Arsenal. Und das ist doch genau das, was Liverpool zu diesem Stand braucht. Die sind sehr, sehr, sehr gut. Und jetzt fehlte noch etwas, um Elite zu sein, beziehungsweise diesen sehr, 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 sehr guten Status, sprich Meisterschaft, einfach bestätigen zu können und
sogar weiterzuentwickeln.
Das ist für mich genau richtig. Passt auch altersstrukturell genau rein. Wir müssen uns dann mal in 3-4 Jahren darüber unterhalten, was bei Liverpool passiert. Aber das ist ja gar nicht deren Thema im Moment. Also genauso ist es richtig. Also das ist ziemlich top. Wir werden gleich später nochmal drauf kommen, ob Liverpool nochmal was tun sollte oder tut. Aber bis dahin ist das einfach ganz groß. Mit einer kleinen Geldbörse, mit der sie wohl unterwegs zu sein scheinen, kleineren, so muss man es ja sagen, sonst ist es, glaube ich, gegenüber normalen Vereinen irgendwie auch wieder komisch, ist das genau richtig. Und nochmal, auch da gerne das Lob ans Recruitment. Vorausschauend, Charaktere verpflichtend, die passen werden und ganz selten daneben liegen, das ist der Track Record, den Edwards, Klopp und Co. allesamt haben. Ja. Das haben wir ihnen nie in Abrede stellen wollen, auch in Sachen Verkäufen, also auch rechtzeitig Talent abgestoßen, wenn sie denken, das ist und so weiter. Das haben wir nie in der absprechen wollen. Das wäre auch völlig verblödet,
dass nein, das geht aber so um diese,
hängt aber nicht zusammen mit dem anderen genau, Thema
von letzter Woche. Es geht einfach nur um diese Aussagen. Also sagen, da sind Länder, die Transfers tätigen und da sind Oligarchen. Wo das Geld herkommt, ist vollkommen egal. Das ist vollkommen egal, weil also die Fanbase Sports Group ist auch nicht arm, erstens mal. Und zweitens mal, man muss auch mal ganz klar sagen, in England alle Experten, wir haben ja gerade darüber diskutiert, ja, wir haben beide über die Ablösung diskutiert. Die sind beide, wenn man, also was man, wenn man die Experten hört und den Großteil der Experten hört, overpaid. Ob ihr das so seht oder nicht, ob ich das so sehe, ist eine andere Diskussion, aber die Experten sagen, also sehen das so. Das ist alles über Marktwert bezahlt. Zumindest bei Thiago in einem letzten Vertragsjahr ist es nicht wenig Geld. Sagen wir mal so, ich würde es machen, gar keine Diskussion, aber und ich hätte auch Jota verpflichtet, wenn ich ihn bekommen kann, keine Diskussion, aber Schnäppchen waren es jetzt nicht. Und wenn man mal überlegt, Kai Havertz kannst du mit Sicherheit in einem Jahr für 150 verkaufen. Timo Werner wurde allein schon durch den Morata-Deal querfinanziert. Also insofern, an den beiden hast du nichts verloren. Also insofern, das ist egal. Wir haben es ja, glaube ich,
den hinreichend hingelegt. Ich glaube, andernorts ist bei Chelsea, das ist der große Unterschied, schlechteres Business gemacht worden, genau, dass man jetzt wieder nachlegen muss.
Klar,
das Logo. Das ist der wesentliche
Punkt. Genau, Logo, absolut.
Weitere Transfers, die getätigt worden sind, müssen wir jetzt nicht in der kompletten Detail bearbeiten, aber es ist insofern interessant, weil Aston Villa das nächste Statement zu machen scheint. Sind schon bei knapp 100 Millionen Transferausgaben nach der Verlängerung Jack Grealish, das vielleicht größte aller Ausrufezeichen, das du machen kannst, ja schon im Markt gewesen für zum Beispiel Matty Cash, für Ollie Watkins und jetzt sind noch Emiliano Martinez dazugekommen, als auch Bertrand Traoré. Den einen Transfer verstehe ich, der andere ist Bertrand Traoré. Das kriege ich nicht ganz hin.
Ja, ich finde, Martinez ist super. Also, dass du den bekommst, hat eine super Saison gespielt. Man muss auch sagen, Arsenal-Torhüter haben aus irgendwelchen Gründen, auch wenn die Abwehr zuletzt sehr, sehr schlecht war, haben sehr, sehr gute Werte abgeliefert. Bernd Leno ja auch. Ja. Und trotzdem hatten alle immer so das Gefühl, so sicher wirkt er nicht. Aber die Abwehrwerte waren super. Und ich bin gespannt, ob Martinez nicht einfach nur overhyped ist, weil die Werte ganz gut ausschauen und ob er das wirklich über eine ganze Saison in der Premier League mit Druck, mit Abstiegskampf, ob er das hinbekommen kann. Da bin ich mal gespannt, ob er das hinbekommt. Das ist jetzt nicht irgendwie, ich will ihm da keine Qualität absprechen, aber weil es war wirklich sehr vielversprechend, was er gezeigt hat. Und wenn man aus Aston Villas Warte kommt, das ist jemand, der hat bei einem Top-Club, der hat Pokale gewonnen, der war dort Stammkeeper und hat diese Dinge alle mitgewonnen und mitentschieden. So einen zu bekommen, ist eigentlich kaum machbar. Sie hatten traditionelle Torwartprobleme, haben letzte Saison mit 4 Torhütern, glaube ich, in der Premier League gespielt, was eigentlich auch Irrsinn ist. Und dementsprechend jetzt dort diese Position so zu besetzen, ist super. Bertrand Traoré, das haben wir auch schon drüber gesprochen, für mich ist es more of the same. Du hast solche Spieler, die mal als Talent galten, die aber nicht richtig produktiv waren. Jetzt hast du da einen mehr. Ich hätte mir da mal einen gewünscht, bei dem du wirklich weißt, der liefert dir safe, hundertprozentig. Und dann kannst du Geld ausgeben. Ja, weil bei mir ist es wieder so, du bist bei 100 Millionen, aber im Endeffekt sind es bloß so kleine Fleckchen, die du besetzt. Und du hast den großen, den kriegst du vielleicht auch nicht. Aber ich weiß nicht genau, ob dieses Kleinvieh wirklich Mist macht bei ihnen. Das weiß ich nicht.
Ich finde es, also Bertrand Traoré bei Lyon kein unumstrittener Stammspieler gewesen, Schrägstrich überhaupt gar kein Stammspieler. Gegen den Ball, wie pflegt Alexis Menüsch, ein geschätzter Kollege von uns so sehr zu sagen, Katastrophe. Also französischen Einschlag, das mache ich jetzt nur mies nach. Gegen den Ball bietet er genau gar nichts. Also wirklich, das ist eine absolute Frechheit, was da zum Teil passiert, nämlich gar nichts. Der Typ soll unheimlich schüchtern sein. Also klar, der hat schon mal in England bei Chelsea gespielt, auch ja mit John Terry damals noch zusammen. Das heißt, der wird ihn schon persönlich halbwegs einschätzen können. Das sehe ich nicht. Vielleicht täusche ich mich komplett, aber das sehe ich zu diesem Stand überhaupt gar nicht. Und stattdessen, oder vielleicht auch nicht stattdessen, vielleicht kommt der noch oben drauf, Milot Rashica nicht verpflichtet, der natürlich auch sich hier und da seine Auszeiten nimmt, aber den ich irgendwie von der Dynamik her lieber gesehen hätte und für sinnvoll erachtet hätte. Aber das ist jetzt nur erstmal persönliche Meinung. Insgesamt, glaube ich, muss man schon auch sagen, vermutlich, wir wissen ja nicht ganz genau, was da geht, aber Cash verstehe ich, Watkins verstehe ich, sind natürlich jeweils auf ihre Weisen auch gewisse Gambles. Bei Martinez sehe ich das nicht so. Traoré ist vielleicht, ja, das größte Spiel, das sich Aston Villa leistet, finde ich aber ganz cool. Also es hat ein wenig vom Fußballmanager und was dadurch passiert ist, dass Aston Villa eines der Teams ist, auf das ich in den nächsten Wochen mal besonders schauen werde. Einfach, was mich echt interessiert, wie der Transit dort verlaufen wird. Soweit sollten das meine ich, wenigstens alle relevanten Transfers jetzt sein. Dieser Woche wird uns sicherlich noch begleiten bis Anfang Oktober, dieses Thema Transfers, insbesondere wenn dann eben so große Namen dabei sind wie beispielsweise Gareth Bale. Wir haben uns mal überlegt, wie können wir denn den Spieltag vermessen? Und ich glaube, eins unserer Kategorien, unsere Spiele, tut das ganz gut, um auch mal nach links und nach rechts zu schauen, um vielleicht gewisse Dinge anzusprechen. Und das wird bedeuten, du musst dich bei ganz vielen Dingen entscheiden. Das Spielchen heißt Yes or No. Ich lege dir wieder eine These hin oder stelle dir eine Frage, so ist es sinnvoll, und du musst mir sagen Ja oder Nein. Und wäre natürlich ganz nett für die Hörer, wenn du es auch begründen wirst, wenn du magst.
Niemals.
Punkt Nummer 1. Everton landet unter den ersten 7 in der Abschlusstabelle.
Nein. Glaube ich nicht, weil einfach am Ende es wird bessere Teams geben als sie. Aber und ich, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es noch bessere Teams sich finden werden. Aber kurz dahinter werden sie sein. Bin ich mir ziemlich sicher. Es kann sein, da müsste wirklich, sag mal so, wenn wirklich alles passt, dann ja. Ich weiß nicht, ob es das tut. Und deswegen glaube ich, es wird dann eher Rang 8 oder Rang 9.
Ich habe die 7 natürlich gewählt, weil ja, genau. 6 ist uns klar, ja, okay. Der 7. war einmal the best of the rest zuletzt.
Vor allem Wolverhampton wird, glaube ich, besser sein, Arsenal wird besser sein und dann die Top 6. Ich glaube, die Top 6 werden auch besser sein.
Also ich glaube auch. Es geht natürlich darum, Everton hat jetzt aber, ja, gut performt im EFL Cup.
Ist halt auch schwierig. Also ich meine, wenn du sagst, in der Bundesliga Rang 7, da würdest du wahrscheinlich als Everton sagen, hä, wieso denn nicht? Also ich meine, so mit Gladbach verglichen vielleicht oder so, ja, die schaffen es ja auch in der Champions League, aber die Konkurrenz ist einfach so groß in der Premier League. Um mal wirklich Top 6 zu sein, musst du einen der Top 6 der Big 6 rausstoßen. Das wird schwierig. Du musst Wolverhampton ausstechen. Das wird schwierig. Ich glaube, dass dann im Endeffekt 8, 9 oder sowas. Wenn aber alles richtig gut läuft, ich sag mal so, ich war schon lange nicht mehr so positiv wie in dieser Saison. Also zumindest was der, es passt mehr als zuletzt.
Im EFL Cup Salford rausgehauen, zweimal in der Premier League gewonnen. Calvert-Lewin ist momentan gemeinsam mit Son Torschützenlistenführender mit 4. Nichtsdestotrotz glaube ich bei ihm nicht dran, bei Calvert-Lewin, dass er dieses Niveau halten kann. Irgendwie sehe ich es einfach nicht. Ich verstehe alle Punkte im Mittelfeld. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass James in größeren Spielen genauso durchmarschiert wie gerade. Ich bin auch noch nicht so überzeugt, dass sowohl Allen als auch Doucouré die ganzen Probleme lösen werden, auch wenn sie natürlich jetzt erstmal auf dem Papier das zu tun scheinen. Ich habe noch größere Fragezeichen, auch was die Passigkeit Ancelottis betrifft, weshalb ich auch sagen würde, ich glaube, sogar 10 wäre okay für Everton, aber irgendwo in den Dunstkreis müssen sie sich logischerweise bewegen, ansonsten wäre es echt eine schwache Saison, das muss man dann echt sagen. Tariq Lamptey wird zum nächsten Länderspiel nominiert für England.
Ich habe gestern ich habe das Spiel ja kommentiert, Brighton gegen Newcastle. Ja, super gespielt, muss ich wirklich sagen. Super, super, super. Hat mir sehr gut gefallen. Wurde aus taktischen Gründen rausgenommen, aber die Beweglichkeit, die Dynamik, die Intelligenz, also das ist kein, manchmal sind ja sind Spieler von ihrer eigenen Dynamik so begeistert, dass sie dann irgendwie das Mitdenken vergessen. Das tut er überhaupt nicht. Sehr gutes Raumgefühl, sehr gute Offensive, sehr gute, also Wahnsinn. Mir sehr gut gefallen. Ich habe gestern gesagt, das wäre vielleicht eine These dann gewesen. Ich habe gesagt, ich wette, dass Lamptey und Ben White früher nominiert werden, als dass er Louis Dunk zurückholt. Und da bin ich mir ganz, ganz sicher, weil Louis Dunk spielt zwei super Saisons gespielt, ist dort dreimal in Folge, glaube ich, Spieler des Jahres geworden in den Premier League Saisons. Der hat gestern wieder, es ist einfach Wahnsinn, wie wach der ist. Und trotzdem wird er nicht mitgenommen, weil er einfach, glaube ich, nicht Southgates Typ ist. Einfach zu alt, zu langweilig und den kann er sich nicht auf die Fahnen schreiben. Der würde ihm zu viel lösen, glaube ich. Und der will eher die Projekte und deswegen glaube ich, Lamptey wird auf jeden Fall demnächst irgendwann mal nominiert. Aber das Ding ist halt, er hat große Konkurrenz. Das hat also die Rechtsverteidigerposition ist in keinem Land so gut wie besetzt wie in England. Dementsprechend wird schwierig, aber ich glaube, irgendwann würde er das mal tun, wenn mal so ein Lehrgang ist, der langweiliger ist.
Viele Sätze, keine Antwort, ja oder nein?
Ja.
Ich glaube auch. Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass...
Der gefällt ihm halt. Der Hype kommt, genau. Der ist jung. Ja. Also Brighton ist ein Team, das jetzt nicht so viele Hype-Spieler drin hat. Er ist einer. Die Leute werden sich auf ihn fokussieren. Der bringt eine Menge mit. Chelsea-Vergangenheit, so. Also der ist ja so, der hat ja schon so dieses, diesen Status kann, ist Talent und der wird und so weiter. Bin mir ziemlich sicher, dass er mitkommt. Ben White genauso.
Kyle Walker ist gesperrt. Ja. Deshalb ich denke, dass das
auch. Ben White dasselbe wird auch nominiert werden demnächst, bin ich mir ganz sicher. Und diese, das tut mir leid, zum Beispiel für Louis Dunk, den ich richtig schätze. Zum Beispiel.
Also das sollte nur nochmal auch abbilden, dass der natürlich eine echt tolle Entwicklung durchmacht, da gerade bei Brighton, ich glaube auch den komplett richtigen Trainer da an seiner Seite hat und zeitgleich, dass Southgate halt gerne Leuten Länderspieldebüts gibt und also zu seiner Ehrenrettung ist ja auch ganz sinnvoll, damit nicht andere Verbände auf die Idee kommen, da an Lamptey rumzubaggern, ihm vielleicht recht schnell ein Pflichtspiel zu geben, sich den mal anzugucken und so weiter. Personal, die aus deutscher Sicht interessant ist, bei Chelsea spielen ja einige Deutsche, die mal so gestartet sind, Werner und Havertz. Der andere gar nicht im Kader gewesen. Deshalb, Antonio Rüdiger spielt auch im November, also nach der Transferperiode, noch für Chelsea.
Boah, ich weiß nicht, ob es den großen Markt gibt. Ich weiß auch nicht, ob es so gut ist, einen Innenverteidiger seiner Klasse abzugeben. Du hast halt, dann musst du wieder jemanden holen. Ich glaube schon, ehrlich gesagt, ja. Ich glaube, der größte Fan ist er nicht, Lampard, das muss man schon sagen, weil er eben auf größere und physischere Typen steht als ihn. Und auch natürlich ein bisschen mehr Kontinuität braucht. Er hat doch schon des Öfteren Fehler gemacht in der abgelaufenen Saison. Aber ich glaube, dass er schon bleiben wird. Ich kann es irgendwie nicht. Ich wüsste jetzt nicht, wo das große Angebot herkommen soll. Dass Chelsea das irgendwie dazu bewegt.
Ich würde auch eher ein leichtes Jahr dahinter machen. Also da spielt jetzt. Ich kann mir schon vorstellen, würde die Transferperiode noch länger gehen und wäre sie normaler, das, was passieren könnte. Aber in der ganz aktuellen Phase wird es schwierig, einen Markt für ihn aufzutun, der ihn dann auch angemessen ablöst. Plus, die Persönlichkeit hätte ich ehrlich gesagt auch gerne im
Team. Ja, absolut.
Aber das ist nur so
ein. Der sah auch, muss man auch sagen, er hatte oft Pech. Also es waren wirklich auch Situationen, die er reingeworfen ist, wurde zur Halbzeit eingewechselt. Und da war schon viel im Argen. Und dann wurde es noch schlimmer. Das Sheffield-Spiel erinnere ich mich noch dran. Er hat auch wirklich Pech gehabt, das muss man dann auch sagen. Es ist nicht so, dass er jetzt irgendwie Katastrophe war da hinten drin.
Versuchen wir als schnell Einziger. Einen Satz zu Havertz und einen Satz zu Werner zu finden, was die ersten beiden Spiele betrifft.
Ja, das, was wir ja gesagt haben, am Start, also müssen sich erstmal dran gewöhnen. Das haben ja beide gesagt, die Liga ist so physisch, wie sie es nicht gewohnt sind. Den Satz, den Timo Werner rausgehauen hat, so quasi, wenn wir Dritter hätten werden wollen, hätten wir bei Leverkusen / Leipzig bleiben können, finde ich jetzt ein bisschen heavy, weil also scheinbar schätzen die sich falsch ein. Oder ich glaube, dass Lampard da deutlich realistischer rangeht als die beiden wahrscheinlich dann.
Ich habe schon öfter gesagt, dass für mich Timo Werner noch kein absoluter Weltklasse-Spieler ist, weil er einfach klar ein Tempo hat und in gewissen Situationen super gut funktioniert und die Zahlen sagen natürlich was völlig anderes, aber ich habe immer noch nicht die hundertprozentige Technik auf der Schnelligkeit gesehen, dass er natürlich für Gefahr sorgen kann und so weiter. Jetzt über die Außenposition halte ich auch nicht für richtig. Bleibe ich auch dabei. Ist immer noch nicht so, kann er werden. Er hat natürlich sich super entwickelt in den letzten Jahren, weshalb ihm das durchaus zuzutrauen ist. Ist jetzt natürlich auch blöd, wie definiert man Weltklasse oder nicht, aber da sehe ich ihn noch nicht. Und bei Havertz, auch das habe ich in mehreren Leverkusen-Spielen in der abgelaufenen Saison gesagt, ich will von ihm eins sehen, den Beweis, den muss er antreten, dass er, der Engländer sagt, streetwise ist, also eine gewisse Härte da draußen auch mitbringt, um sich durchzusetzen. Er ist gefragt, dass er das Talent hat, ist uns, glaube ich, allen klar und dass er an einem guten Tag ganz besonderer Spieler ist, ist sowieso auch jedem klar. Und logisch, ich will jetzt nach zwei Spielen weder bei dem einen noch bei dem anderen irgendwas drüber sagen, sondern da müssen wir mindestens mal eine Saison warten, um eine halbwegs vernünftige Analyse dann darüber treffen zu dürfen. Ich glaube, alles andere wäre sinnfrei. Southampton hat mit dem Abstieg nichts zu tun.
Ja, glaube ich schon. Also ich glaube, dass sie damit nichts zu tun haben werden. Ich habe das Spiel ja auch, also habe Southampton ja auch kommentiert. Das hat mir ehrlich gesagt nicht so gut gefallen. Ich war dort ein bisschen letzte Woche, war da ein bisschen überrascht, wie leicht sie sich rausnehmen haben lassen. Sie haben, sagen wir so, wenn ich Gegner wäre, würde ich mich einfach tief stellen. Und dann haben die riesengroße Probleme, weil sie einfach nicht kreativ genug sind, um Spiele zu lösen. Das ist das Problem. In der Spitze ist die Mannschaft nicht qualitativ gut genug besetzt, um das eben tun zu können, sondern er kriegt's hin, sie defensiv gut anlaufen zu lassen, Ralf Hasenhüttl. Er kriegt's auch gut hin, sie kontern zu lassen. Das sind so die, ich sage jetzt mal, die einfachsten Muster, die du einstudieren kannst. Schwierig wird's ja dann, auf engstem Raum spielen zu lassen. Selbiges Problem hat übrigens auch Ole Gunnar Solskjaer. Ich glaube, dass sie damit nichts zu tun werden, aber was sie ja so angeklungen ist letzte Saison, dass sie irgendwie in Top-10-Bereich wollen. Ich glaube, das wird schwierig. Es wird wieder so 11, 12, 13, 14, könnte ich mir vorstellen.
Ich würde denken, dass es die gleiche Saison ist wie, ja, wie letztes Jahr. Es wird Punkte geben, wo man denkt, ups, sieht nicht so gut aus und die könnten unten mit reinrutschen und dann wird es wieder Phasen geben, wo sie gut funktionieren. Das ist einfach, glaube ich, insbesondere nach, in einer Saison nach Heuberg ganz normal bei einem Team wie Southampton. Weshalb mir damals Chris und deine Saisonprognose fast schon zu positiv war. Aber auch das wäre normal, ist gar nicht schlimm. Also, dass sie nichts zu tun haben, das würde ich verneinen. Ich glaube, sie werden hier oder da in Kontakt sein mit der Abstiegszone. Mache ich weiter. Liverpool macht noch etwas in diesem Transferfenster. Also ich meine jetzt vor allen Dingen die Zugangsseite, die Abgangsseite vernachlässige ich jetzt mal.
Oh, hast du dir jetzt mal noch ihren Namen gesagt, den sie noch wollten?
Ja, Ozan Kabak.
Genau, stimmt.
Soll
ja,
wohl stimmt. noch draufstehen.
Innenverteidiger, ja, ja, stimmt. Ich glaube ja, Innenverteidiger wird noch kommen. Ich glaube, es wird so einer um den Dreh, was ich auch gestern gelesen habe, dass, zum Beispiel sie an Ben White mal gebaggert haben. Und dass die, das habe ich ja gestern im Spiel auch gesagt, dass Brighton ihn nur nicht abgeben wollte an einen direkten Abstiegskonkurrenten. Das könnte ich mir zum Beispiel auch gut vorstellen. Der wäre so in der Preisklasse 20 Millionen. In der Kategorie werden sie was tun. Sie werden, glaube ich, so an die 30 kratzen, nicht richtig rüber. Das wird wieder so ein, ich sag mal, ein Projekt. Einen, den du dahinter spielen kannst, der schon gezeigt hat, dass er was kann. Aber jetzt, die werden jetzt keinen Koulibaly verpflichten. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Also ich habe auch da zum Stand der Aufnahme, das muss man immer dazu sagen, so Montagnachmittag in etwa, angeblich die Kaderplanungen abgeschlossen, aber wenn bei Kabak was ginge, dann ey bitte, das wäre wirklich noch der fehlt. Also da musst du echt sagen, wenn die denen jetzt noch dazukommen, dann würdest du mit Jota, mit Thiago und mit Kabak aus der Transferperiode gehen, dann gehe ich auf die Knie und sage herzlichen Glückwunsch dazu. Also wenn es geht, müsste man es machen.
Unter 100, ja, also sofern alles in Ordnung.
Wenn es geht, müsste man es machen, ja, würde ich denken. Ich glaube aber tatsächlich eher nein. Ich glaube, dass eher nichts mehr passiert.
Ich bin gespannt. Ich glaube schon. Ich könnte es mir vorstellen. Also zumindest, sagen wir mal so, ich glaube nicht, dass es schon vorbei ist. Ich glaube, dass die noch mal was versuchen werden. Das machen wir es mal.
Jetzt, auch da stecken zwei, drei Sachen drin. Dass Wilfried Zaha Kapitän Crystal Palaces ist, war ein Riesentrick, um ihn bei den Eagles zu halten.
Ja, wahrscheinlich dann, ja, am Ende. Ich bin gespannt. Also für ihn gibt es einfach keinen Markt. Können wir so kurz machen. Er will weg, er darf weg, theoretisch. Die Forderungen sind katastrophal. Die wollen bis zu 100 Millionen, er ist wahrscheinlich nicht mehr die Hälfte wert. Trotzdem zweimal getroffen jetzt, Respekt. Ich glaube, dass das schon so ist, um ihn einfach zu besänftigen. Um ihm zu sagen, hey, es gibt keinen Markt für dich. Ich sehe den auch nicht. Dafür ist es zu spät momentan auch schon. Ich glaube nicht, dass jetzt jemand noch die großen Gelder rausklatscht. Ich glaube, die großen Teams sowieso nicht. Dann wäre es die Liga drunter. So Everton, Arsenal vielleicht noch. Kann ich mir nicht vorstellen. Und dann einfach zu sagen, dann hast du wenigstens das. Ja, wahrscheinlich dann, ja.
Haben wir zumindest jetzt ein paar Spielgefährten zur Seite gestellt mit Esse. Angeblich sollen sie tatsächlich interessiert sein, Rian Brewster zu verpflichten. Auch fix. Also
Ben Rama, auch immer wieder genannt.
Das ja, wäre sicherlich... Also würde die Premier League auch noch mal verstärken. Sowieso die Gesamttransferperiode ist, glaube ich, als sehr positiv hervorzuheben.
Weil Ben Rama wurde wirklich immer noch besser. Hodgson hat diesen Namen dann auch quasi auf der Pressekonferenz gesagt, das ist ein guter Spieler, wir beobachten
ihn. Das Schlimme ist nur das, was soll es sein, Ben Rama unter Roy Hodgson?
Ja.
Ah ja, aber gut.
Er muss.
Wir haben ja mal drüber geredet, wie das ausgehen könnte dort. Die Nutzung des Video Assistant Referee ist rückläufig in der Premier League. Also damit ist gemeint die Qualität logischerweise der Einbindungen und so weiter.
Also wenn wir uns zurück erinnern an wie es am Anfang lief, als ja alle gesagt haben, wow, wieso kriegen die das hin, obwohl die weniger Erfahrung haben als in Deutschland, dann und das jetzt mit jetzt vergleicht, würde ich sagen, ja. Für vieles muss man auch sagen, können sie auch nichts dafür. Ich habe am Wochenende dieses verrückte Spiel Manchester United kommentiert, als einfach ja ein Handspiel genommen. Handspiel unter diesem Trikot-Äquator, sage ich immer, ist halt Handspiel. Es ist leider Gottes so zu sehen. Dann müssen die Referees das so machen. Dann sagen viele Fingerspitzengefühl. Habe ich auch letztens einen Schiedsrichter gehört, der gesagt hat, wenn wir Fingerspitzengefühl dann walten lassen, dann brechen wir eigentlich Recht. Weil wenn es heißt, wir müssen da pfeifen, dann pfeifen wir da auch. Das müssen wir tun. Okay, und dann aber die Geschichte mit, dass dann De Gea von der Linie springt, eine Sekunde zuvor, irgendwann muss er ja springen. Ich bin einfach kein Freund davon. Mir ist das alles zu hart, ehrlich gesagt. Und es macht als Fußballspieler, oder wenn du es macht einfach keinen Spaß. Weil irgendwann muss der Torwart springen, dann du kannst ja eigentlich nur noch verlieren. Also ich gehe davon aus, 9 von 10 Elfmeter, wenn er von Linie springt, müsste dann genommen werden. Und da ist mir der Video Assistant Referee, ja, sie müssen sich dran halten. Ich glaube, der Video Assistant Referee ist nicht das Problem. Ich glaube eher, das IFAB ist das große Problem momentan, weil ich glaube, das haben wir momentan überall. Das ist einfach, dann muss ich halt dran gehalten, die geben was vor, dann muss ich dran gehalten werden. Auf dem, du gehst raus, schaust es dir an, sagst, ja, ich muss leider so entscheiden, es ist leider Gottes so, und dann ist es vorbei. Also ich glaube, dass die Regel, oder sagen wir so, dass das, was eben momentan vorgegeben wird, ist einfach zu hart, finde ich.
Das ist ja generell das Problem. Die Regeln, die da jetzt ja jährlich neu gemacht werden, die müssen ja erstmal Leben bekommen und dann wirklich auch erstens bei den Spielern ankommen, auch die Verständlichkeit ankommen bei den Trainern und bei den Schiedsrichtern selber auch. Also das heißt, das ist ja irgendwie im Flux. Da sind ein paar Dinge getroffen worden, die sind einfach, also Stichwort Handspiel, da breche ich regelmäßig zusammen, weil einerseits ist es richtig und andererseits ist es völlig sinnfrei. Also ja, beides geht dann.
Ich nehme den Ball, stehe einen Millimeter vor dir, bolze ihn dir gegen die Hand, Elfmeter. Hä? Ja, natürlich, aber wo sollst du die Hand hintun? Was sollst du machen? Wie, warum, weshalb? Das war bei Lindelöf so, ja, natürlich hat er die... manchmal verstehe ich es nicht. Also ich verstehe es manchmal nicht, mir ist es einfach zu hart, zu schwarz-weiß gedacht. Und dieses, ja, eben so dieses Fingerspitzengefühl, dieses, hey, Absicht oder nicht Absicht, was ich weiß, schwierig zu nehmen ist, aber also... manchmal ist es einfach so.
Ja, merkt man auch in der Diskussion mit Zuschauern, dass die ganz oft sagen, ja, aber wo soll er denn die Hand hin tun? Ja, Leute, sorry, aber das ist nicht mehr, das ist leider nicht mehr relevant. Ja. Das ist auch wenn ich es genauso sehe. Aber gut. Und die abschließende, auch da durchaus in Anlehnung an unsere Kategorie vom letzten Mal. Du hast ihn kurz angesprochen. Ole Gunnar Solskjaer ist auch über das Saisonende hinaus Manager Manchester United.
Boah, schwierig. Also ich glaube ja. Also so wie ich Ed Woodward kenne, würde ich sagen ja. Ich glaube nicht, dass sich da groß was verändert. Die Fans sind ja, das ist schon witzig, weil ja immer, also einerseits wird er immer verteidigt ohne Ende, was man hört, und immer, oh, Ole, nee, das ist einer von uns und bla bla. Und sobald du dann aber den Namen Maurizio Pochettino erwähnst, dann werden die alle still. Also ich glaube, dass wenn der verfügbar wäre, was er ja ist, und die Ergebnisse nicht wirklich besser werden und man sich dann irgendwann mal dann überlegt, ja, der könnte das machen, glaube ich, dass es passieren könnte. Aber irgendwie habe ich das Gefühl so, dass die momentan auch ziemlich geil drauf sind, zu beweisen, dass es kann. Ob er es dann kann oder nicht, ist eine andere Diskussion. Aber ich habe das Gefühl, dass Woodward und so, die würden den ganz gern als ihre Idee verkaufen und als ihren Erfolg verkaufen und sind irgendwie gewillt, an ihm festzuhalten. So schlecht macht das auch nicht, das muss man auch sagen. Weil das große Ziel, es gab keinen Grund, ihn rauszuwerfen, bis jetzt. Also es gab jetzt nicht den einen Punkt, wo ich sage, boah, danach hättest du aber reagieren müssen. Es waren immer so kleinere Phasen eben. Dann sind sie, muss man auch sagen, die letzten 14 Spiele ungeschlagen gewesen, letzte Saison. Respekt. Sich Platz 3 geholt, Respekt. Klingt aber auch nur ganz gut, weil es waren im Endeffekt 66 Punkte wie im Jahr davor. Also das ist einfach nur, die Liga hat sich verändert. Dementsprechend bist du halt 3 Positionen nach oben gehüpft. Also es war jetzt nicht unbedingt deutlich besser. Der Schlusspunkt war halt okay. Aber ja, ich sehe die spielerische Entwicklung sehe ich überhaupt nicht. Das sind Einzelaktionen, einzeln gute Spieler. Wir haben es gesehen gegen Crystal Palace. Die stehen 90 Minuten mit dem Ball an der Mauer und wissen überhaupt nichts damit anzufangen.
Wer sich mal den Spaß gönnt und also sollte man ja nicht machen, aber wenn man mal ins Internet guckt und Kommentare von Manchester United Fans liest, und der Wahrheit halber sei es gesagt, so ein erster Spieltag beeinflusst Emotionen immer ziemlich dramatisch, der sieht auch, dass die meisten United Fans begreifen, oh, vielleicht werden wir gar nicht Meister. Das ist tatsächlich der Tenor, dass alle gesagt haben, oh, okay, ich dachte eigentlich, wir sind dieses Jahr ein Meisterschaftsteam. Und das sind sie nicht. Da bleibe ich auch nach wie vor dabei, wobei ich zeitgleich auch davon ausgehe, dass es trotzdem, dass Solskjaer gut genug performen wird, aus der Sicht zumindest des Sports, nicht aus meiner, dass sie ihn behalten werden.
Ja, glaube ich auch am Ende. Also das Witzige ist halt, dass diese Mannschaft hat einfach von Einzelkönnern lebt. Das tut sie nach wie vor. Und ja, ich persönlich muss aber sagen, mir persönlich würde es als Sportdirektor nicht so reichen zu sagen, er hat sich nicht genug geleistet als das, sondern ich würde mir jemanden holen, wo ich wirklich denke, der kann uns voranbringen. Ja, und das sehe ich momentan einfach bei ihm nicht unbedingt. Also ich sehe jetzt nicht das taktische Brain aller. Ja, also ich habe von ihm noch nie ein Spiel gesehen, wo ich mir gedacht habe, boah, den Kniff habe ich jetzt nicht kommen sehen. Also auch keiner
zählt. Das wird auch nicht mehr passieren in diesem Leben, vermutlich, außer dass er vielleicht Tariq Lamptey nominiert für die Nationalmannschaft. Die knappe Stunde ist schon wieder angezapft, als hätte ich das ausgerechnet, habe ich nicht, aber es ist einfach glücklich gefallen. Das heißt, wir können den Podcast für diese Woche abschließen. Ich gehe nächste Woche dann in den IFR Cup, wo wir dann die großen Teams mit rein rechnen werden. Wir hören uns dann nächste Woche wieder und den Hinweis möchte ich euch nochmal auch abschließend geben, weil das Projekt dadurch durchaus belebt wird oder vielleicht sogar am Leben gehalten wird, je nachdem, wie sich das noch entwickelt. patreon.com/clickandrush. Solltet ihr irgendwie anderweitig unterstützen wollen, dann
auch mit Naturalien, Nutella.
Dann sagt's uns bitte, kontaktiert uns da diesbezüglich. Ansonsten danke an alle, die das schon getan haben. Das wissen wir wirklich sehr zu schätzen und das habe ich jedem Einzelnen ja auch so nochmal geschrieben. So, ich glaube, damit können wir den Podcast beschließen für diese Woche.
Ja, können wir beschließen. Wir haben noch 1,5 Minuten, hätten wir eigentlich noch gut, ihr auch. Wir unterschlagen sie euch mal. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Ich habe jetzt morgen Champions League Qualifikation. Du hast
IFL Cup.
Und dann habe ich am Wochenende gleich 3 Spiele in 2 Tagen. Es wird wahnsinnig heftige Arbeit diese Woche. Aber ja, ihr werdet von uns auch diese Woche noch was hören, / sehen, was es ist. Da sollt ihr auf dem Laufenden bleiben. Einfach mal die Kanäle checken und dann hören wir uns spätestens nächste Woche. Ciao, ciao. Baby, baby.